Ich habe hier etwas mitgebracht. Wenn ich das in die Luft halte, werden das die meisten kaum sehen können. Deswegen habe ich das nochmal in ganz groß. Das ist irgendwie so eine Zunge aus Metall mit einem Hebel dran. Und für sich alleine ist dieses Bauteil völlig wirkungslos, obwohl es vom Konstrukteur perfekt konstruiert wurde. Es ist nämlich so, dass dieses Bauteil, um zu funktionieren, noch zum Beispiel diesen kleinen Hammer aus Metall braucht. Den habe ich auch nochmal groß gemacht. So sieht er aus. Aber auch diese beiden Teile zusammen wären für sich noch nicht funktionsfähig. Dann gibt es hier noch so eine kleine Feder. Ich habe die auch nochmal ganz groß mitgebracht. Die wird auch gebraucht. Und ihr merkt schon, es wird immer kleiner. Und die kleinsten Teile, die gebraucht werden, die sind so klein, dass ihr sie gar nicht mehr sehen könnt von der Ferne. Das sind solche Sprengringe. Und ihr glaubt gar nicht, wie wichtig diese Sprengringe sind. Wenn man alle diese Teile zusammennimmt und in so eine Schale einbaut und dazu noch eine andere Schale, dann kommt heraus so eine Klingel. Eine Fahrradklingel. Und diese Fahrradklingel ist aus vielen Teilen konstruiert, vom selben Konstrukteur. Funktioniert perfekt. Ich hoffe, ihr habt alle Fahrradklingeln an eurem Fahrrad, damit man dann auch Gefahren ausweichen kann oder zumindest auf sich aufmerksam machen kann. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen. Da geht es auch um die Funktionsweise, aber nicht von einer Fahrradklingel, sondern von den Christen in der Gemeinde. Und das Thema lautet die geistlichen Gaben für die Gemeinde. Die Bibelkenner, die werden schon das einordnen können. Muss ich gerade mal schauen. So wird es besser für meine Notizen. Die geistlichen Gaben in der Gemeinde, die Bibelkenner werden wissen, dass es da einige Spezialkapitel gibt, wo das thematisiert wird. Und eines der Themen oder Kapitel ist 1. Korinther Kapitel 12. Und wenn man dieses Thema sich mal genau anschaut, dann wird man sehen, dass die Gaben, die Gott für die Gemeinde dazu führt, dass die Gemeinde eine Einheit ist und gleichzeitig Verschiedenheit ausdrückt. Einheit in Verschiedenheit. Also um sich das klar zu machen, wie sich das mit den Gaben, die Gott in die Gemeinde gibt, verhält, müssen wir uns den 1. Korintherbrief anschauen, und zwar das Kapitel 12. Und den lese ich jetzt mal vor, und zwar nicht das ganze Kapitel, sondern nur die Verse 1 bis 12. Und ihr lest einfach mal mit, und vielleicht habt ihr auch eure Bibel dabei, dann könnt ihr selber nachprüfen. Paulus schreibt also Kapitel 12, Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Jetzt geht es weiter mit Vers 4. Es gibt aber, und jetzt wird das Thema angeschnitten, Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Vers 9, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und die letzten beiden Verse, Vers 11 und 12. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Der erste Korintherbrief, der wurde im Frühling des Jahres 55 nach Christus in Ephesus geschrieben, und zwar von Paulus. Warum schrieb Paulus den Brief? Es gab einen Anlass, und der hat Paulus sorgenvoll gestimmt. Und zwar hatte Paulus zuverlässige Informationen darüber bekommen, dass es in der Gemeinde von Korinth Parteiungen gab. Sowas wie Fraktionen, so wie im Bundestag. Ne? So verschiedene Fraktionen, und die waren alle mehr oder weniger auch gegeneinander. Und natürlich war das Paulus nicht recht, und er wollte unbedingt etwas dagegen tun, damit sich da wieder der Friede einstellt. Und deswegen hat er den Brief geschrieben. Aber der Brief verfolgte noch einen anderen Zweck. Und zwar hatten die Korinther über einen Boten, also ich muss anders erklären, Paulus war der Gründer der Gemeinde in Korinth, und die Gemeinde war noch nicht so alt. Und nun hatten die jungen Christen in Korinth verschiedene Fragen über den Glauben, über das Glaubensleben, wie man als Christ dieses und jenes zu sehen hat, und sie waren sich darüber nicht klar. Und dann haben sie die Idee gehabt, wir schreiben dem Paulus mal unsere Fragen auf, dann schicken wir einen Boten hin, und der soll uns mal diese Fragen beantworten. Also die Gemeinde hat gebeten um Aufklärung über gewisse Glaubensfragen. Zum Beispiel das Thema der Ehe und der Ehelosigkeit war ein Thema, das die Korinther beschäftigte. Oder ein anderes Thema war, was ist eigentlich, wenn wir auf dem Wochenmarkt, auf dem Marktplatz von Korinth, da kaufen wir Fleisch ein, und es wollen wir das essen, das Fleisch. Es könnte doch sein, dass das Fleisch vorher einem Götzen geopfert wurde. Darf man das als Christ essen, dieses Fleisch? Dann gab es noch die Auferstehung der Toten, das war auch eine Frage. Und die letzte Frage, die sie hatten, oder die vierte Frage, die sie hatten, das war das Thema der geistlichen Gaben. Was ist das eigentlich mit den geistlichen Gaben? Oder man kann auch sagen Geistesgaben. Und diesem Thema widmet sich Paulus im Kapitel 12. Wir lesen nochmal den Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Wenn Paulus Brüder sagt, meint er die Schwestern auch. Also alle Christen in der Gemeinde. Paulus möchte nicht, dass darüber Unklarheit herrscht. Jetzt muss man eine Sache klären. Es gibt in der Bibel den Begriff Geistesgaben oder geistliche Gaben, wie hier in Vers 1. Aber da gibt es nur einen anderen Begriff, und das ist Gnadengaben. Oder auf Deutsch würde man sagen Charisma. Ein Fremdwort geworden. Und diese beiden Begriffe sind im Grunde genommen dasselbe. Auch in unserem Kapitel haben wir beide Begriffe, die bedeuten im Grunde genommen dasselbe. Und jetzt haben also die Korinther Fragen über diese geistlichen Gaben. Übrigens gab es da auch wieder für die Spezialisten unter euch, die Korinther hatten eine geistliche Gabe, die war ganz weit oben, on top. Weiß noch jemand, welche Gabe das war? Das Zungenreden, genau. Zungenreden, da sagt er, das ist die alles überragende Gabe, die müssen wir besitzen. Und ihr werdet sehen, wer da genau hinguckt, das ist die Gabe, die Paulus als letzte nennt. Die kommt ganz hinten rangestellt. Die gibt es auch, oder gab es zumindest damals, aber zumindest hatte die nicht den Stellenwert. Also die Christen hatten Fragen über ihren Glaubensweg oder Fragen, wie sie ihren christlichen Lebensstil führen soll. Das ist auch gut so. Woher kriegen wir die Antwort über diese Fragen? Wir kriegen sie aus Gottes Wort. Das ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Es ist nicht nur jedes Einzelnen private Aufgabe, sich über Gottes Willen für das Glaubensleben Klarheit zu verschaffen, sondern es ist auch die Aufgabe der Gemeinde. Deswegen gibt es Bibelstunde. Ihr habt am Mittwoch Bibelstunde. Hoffentlich sind viele da. Es ist eine wertvolle Versammlung, wo man sich Klarheit verschaffen kann über die grundlegenden Fragen, wie Gott die Dinge sieht. Auch Predigten, Kinderstunde, Jugendstunde, all das sind Lehrformate, wo die Gemeinde also Antwort gibt. Und diese jungen Christen aus Korinth hatten Fragen, die sie loswerden wollen. Und das war gut so. Schade ist es, wenn jemand schon lange Jesus Christus kennt, ihm nachfolgen will und immer noch über die entscheidenden Fragen des Glaubens nicht Bescheid weiß. Dass jemand dann zurückgeblieben. Also Paulus möchte nicht, dass hier Unklarheit herrscht, was das Thema die geistlichen Gaben betrifft. Also ihr merkt auch an diesem Vers, Paulus bezieht sich auf eine Frage, die die Korinther in ihrem Brief gestellt haben. Paulus, wie ist das mit den geistlichen Gaben? Und deswegen sagt Paulus, was aber die geistlichen Gaben betrifft. Ich komme jetzt auf das Thema zu sprechen, das ihr in eurem Brief an mich angeschnitten habt. Jetzt sind das also drei Dinge, die wir uns im Text anschauen werden. Also die Überschrift lautet, die geistlichen Gaben für die Gemeinde. Die erste Aussage, der erste Punkt ist, betrifft die Verse 4 bis 6. Und da geht es darum, dass die Gaben verschieden sind, aber nur von einem einzigen Geber kommen. Der Punkt Nummer 2, Verse 7 bis 10, da werden wir uns klar machen, dass jede Gabe, die Gott gibt in die Gemeinde, eine ganz bestimmte Funktion hat. So ähnlich wie jedes Teil der Klingel hat eine ganz bestimmte Funktion. Kein Teil kann diese Funktion so ausfüllen wie das Teil, für das dafür gemacht wurde. Und so hat das Gott auch in der Gemeinde gemacht, dass jede Gabe und jeder Gabenträger hat eine ganz bestimmte Funktion. Und die letzten Verse, Verse 11 bis 12, da machen wir uns klar, dass es viele Glieder sind in einer Gemeinde, also in einem Körper sind viele Glieder, Hand, Finger, Kopf, Füße und so weiter. So ist auch die Gemeinde Jesu aus Vielfalt bestehend, aber es ist nur ein Leib, es ist nur eine Gemeinde und da wird die Gemeinde mit einem menschlichen Körper verglichen. So, wir schauen uns also erst die Verse 4 bis 6 an. Der Vers 1 war der Einstieg und bei Vers 4 geht es dann weiter mit dem Thema. Und da lesen wir dann, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und dann Vers 5, Verschiedenheiten von Diensten, aber derselbe Herr. Vers 6, Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott. Das griechische Wort, also ihr merkt, das Wort Verschiedenheiten habe ich dick hervorgehoben, weil es ein wichtiger Punkt ist. Das griechische Wort lautet Diairesis oder Diairesis, könnte man sagen, ja? Und das bedeutet etwas auseinandernehmen oder etwas zuteilen in Portionen. Und genau das ist der Gedanke, den Paulus hier sagen will. Gott teilt Dinge zu in Verschiedenheiten, in Portionen. Manchmal möchte man ja das größte Stück, ich möchte gerne alle Portionen haben. Das funktioniert in der Gemeinde nicht, sondern Gott teilt die Portionen der Gaben Personen einzeln zu. Und diese Portionen sind alle verschieden. Alle Dinge, alle Teile der Fahrradklingel sind verschieden, aber sie dienen demselben Zweck. So ist es also auch mit den Gaben, die Gott seinen Kindern gibt. Wie hier seht, die Teile der Fahrradklingel sind alle verschieden, aber die haben nur einen Zweck. Sie sollen nämlich eine Klingel funktionieren machen. Jetzt fragen wir uns die Fahrradklingel. Ich habe hier nochmal die Fahrradklingel dabei. Wie viele Ingenieure braucht es, um so eine Fahrradklingel zu konstruieren? Ich sag mal, einige von uns sind ja sowas wie Ingenieure, ja, oder, also ich sag mal, im Idealfall braucht es nur einen. Das ist nicht so kompliziert. Da kann eine Firma einen Ingenieur hinstellen, der konstruiert die einzelnen Teile. Und dann gibt es also einen Ideengeber, einen Erfinder, einen Konstrukteur. Und deswegen habt ihr hier auch nochmal in dem Bild, seht ihr den Ingenieur da mit seiner Mappe und dem Helm und die Fahrradklingel, die hat er sich ausgedacht. Und so ist es auch im Geistlichen, im Glaubensbereich. Jetzt habe ich ein anderes Wort hervorgehoben, derselbe. Also es sind verschiedene Teile. Denkt an die Fahrradklingel, verschiedene Bauteile bilden zusammen diese Fahrradklingel. Alle kommen vom selben Erfinder, vom selben Konstrukteur. Und hier wird es auch gesagt, es ist derselbe, es ist derselbe, es ist derselbe. Jedes Mal, damit es auch der Letzte merkt, nur ein einziger Geber, das ist nämlich Gott selber. Und dieser Gott gibt seinen Kindern, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, die ihn als Retter erkannt haben, Menschen, die nicht an ihn glauben, haben diese Gaben nicht. Die kommen erst durch die Wiedergeburt, durch die Bekehrung, dass ein Mensch Christus annimmt. Dann geschieht etwas, dass nämlich Gott etwas gibt, und zwar gibt Gott seinen Kindern diese geistlichen Gaben. Und jetzt schauen wir wieder diese Verse an, jedes Mal auch unter einem anderen Blickwinkel. Vers 4, es ist derselbe Geist. Vers 5, es ist derselbe Herr. Vers 6, es ist derselbe Gott. Dann könnte man sagen, ja, Paulus, der hat Deutschunterricht gehabt oder Griechischunterricht. Der Deutschlehrer sagt immer, keine Wiederholung, immer schön, was wechselt eure Begriffe ab. Aber hier ist es mehr als das. Hier sind verschiedene Bedeutungen drin. Wenn wir sagen oder wenn wir lesen vom selben Geist und fragen, welcher Geist ist gemeint, dann ist der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist ist eine Person der Gottheit. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern eine Persönlichkeit, eine Person der Dreieinigkeit. Er hat einen Willen, der Heilige Geist beruft, der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist wehrt, der Heilige Geist rüstet aus. Also Vers 4 ist der Heilige Geist gemeint. In Vers 5 derselbe Herr. Wen nennen denn die Christen besonders ihren Herrn? Genau, Hartmut hat uns begrüßt, wir wollen den Herrn Jesus begrüßen. Mit diesen Worten hast du gesagt, mit einem Lied wollen wir den Herrn Jesus begrüßen. Der Herr Jesus. Das heißt also, wir haben Jesus, den Herrn, der hier an dieser Stelle gemeint ist. Derselbe Herr. Christen reden von Herr. Übrigens hat Paulus am Anfang gesagt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer im Geist Gottes. Also wenn jemand ist, der sagt, Jesus ist mein Herr, dann kann es nur deshalb sein, weil er wiedergeboren ist, weil er den Geist Gottes in sich hat. Wenn jemand das nicht sagen kann, ist das fast ein sicheres Zeichen, dass diese Entscheidung für Christus noch nicht getroffen wurde. Derselbe Herr, Jesus der Herr. Und in Vers 6, es ist derselbe Gott, der in allen, alles in allen wirkt. Und da denken wir an Gott den Vater. Jetzt haben wir also drei Personen der Gottheit. Der Geist Gottes, der Sohn Gottes und der Vater. Und alle zusammen erinnern uns jetzt an dieses wichtige Prinzip, diese wichtige Lehre der Bibel von der Dreieinigkeit. Wir haben einen dreieinen Gott, der in drei Personen erscheint. Das kann man nicht anders erklären. Man muss es so feststellen, dass es ist, auch wenn es unserer Logik menschlich zu widersprechen scheint. Es ist ein dreieiniger Gott, eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch Hartmut, du hast uns vorhin begrüßt. Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist hier verankert. Ja? Das ist also eine fundamentale biblische Lehre. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben und dann es gibt Verschiedenheiten von Diensten und im Vers 6, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Das alles sind Begriffe, mit denen Paulus beschreiben will, Gott gibt Gaben in und für seine Gemeinde. Das wird alles jetzt so ein bisschen umschrieben. Da liegen so ein paar Bedeutungsunterschiede drin, aber im Grunde genommen geht es immer um dasselbe. Gott gibt Gaben in und für seine Gemeinde. Schauen wir uns den Vers 4 mal an. Es gibt also Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Gnadengaben, und da steht tatsächlich dieses Wort, das die Spezialisten wahrscheinlich kennen werden, Charisma. In Vers 1 stand Pneumatikos, geistliche Gaben, Geistesgaben. In Vers 4 steht Gnadengaben. Und da merken wir, dass Gnadengaben und geistliche Gaben austauschbare Begriffe sind. Ein Charisma, eine Gnadengabe, ist also eine unverdiente Zuwendung, ein Geschenk. Wenn ich am Monatsende auf meinen Lohnzettel gucke oder meinen Gehaltszettel gucke, dann bekomme ich vom Landesamt für Besoldung, so heißt das glaube ich, bekomme ich dann also mein Gehalt. Das ist aber verdient sozusagen, ja, da habe ich einen Anspruch drauf. Auf die Gnadengaben, die ein Christ hat, hat der Christ keinen Anspruch, sondern die gibt Gott so, wie er will. Aber er gibt sie gerne. Es handelt sich also um Gnadengaben, die durch den Heiligen Geist vermittelt werden sind. Und durch die der Heilige Geist offenbar wird. Diese Gaben hat, jeder Christ hat solche Gaben. Mindestens eine, wahrscheinlich sogar mehr. Und es ist jetzt unsere Aufgabe, diese Gnadengaben zu erkennen. Es ist auch die Aufgabe der Geschwister in der Gemeinde zu sagen, weißt du, ich habe den Eindruck, dass du das und das könntest. Überleg mal, ob das nicht dein Dienst in der Gemeinde sein kann. Jeder Christ hat also solche Gaben oder solche Aufgaben damit auch verbunden. Zum Beispiel, also wir hatten vor kurzem eine junge Schwester in der Gemeinde, also die Mitte 20, ist zum Glauben gekommen vor etwa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, und sie wurde getauft vor einigen Wochen Und im Taufgespräch sagte sie uns, weil sie sich auch überlegt, was sind denn die Gaben, die Gott mir gegeben hat. Da sagte sie uns, ja, sie habe so ein Herz für Kinder. Sie könnte sich vorstellen, Kinderarbeit zu machen. Wir haben in der Gemeinde eine Asylbewerberarbeit in Bad Doberan, im Asylbewerberheim. Und da überlegen wir jetzt gerade, ob nicht diese junge Schwester vielleicht schon mal so ein bisschen hospitieren könnte und die hauptamtlichen Kindermitarbeiter ein bisschen unterstützen kann, mal vielleicht ein Lied spielen oder so, ja, so ein bisschen zur Hand gehen. Vielleicht hat sie da eine Gabe für. Jedenfalls ist das unsere Aufgabe, zu erkennen, welche Gabe wir haben und wofür wir sie einsetzen können. Dann Vers 5. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Für das Wort Dienst steht im Griechischen ein Wort, das ihr wahrscheinlich alle kennt, Diakonia. Da kommt das Wort Diakonie her. Diakonie ist im Grunde genommen nichts weiter als Dienst. Der Dienst normalerweise ist gegenüber einem Dienstherrn. Also übrigens, ich bin ja an der Hochschule und da wird offiziell davon gesprochen, also das Land Mecklenburg-Vorpommern, die Bildungsministerin, das ist meine Dienstherrin sozusagen. Ja? Also man spricht von Dienst. Im Alten Testament oder im Neuen Testament, wenn also ein Gast kam und dann wurde er bedient, da wurden ihm die Füße gewaschen und dann kam der Diener oder der Sklave und da brachte er ihm was zu essen und zu trinken. Also es ist der Aspekt des Dienstes. Und hier merken wir, dass also die Gaben Gottes untrennbar verbunden sind mit der Sicht auf den Dienst. Die Gaben Gottes sind kein Selbstzweck. Die sind nicht dazu da, dass ich mich in meiner stillen Zeit freue und sage, ach Herr, wie schön, dass du mir diese Erkenntnis geschenkt hast, dass ich jetzt mal die Bibel verstanden habe. Nein, vielleicht ist es auch eine Aufgabe in der Gemeinde, dass deinen Mitgeschwistern, wenn du die Gabe hast, etwas zu erklären, auch der Gemeinde zu erklären. Im Grunde genommen ist ein Christ immer im Dienst begriffen. Das heißt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag in der Gemeinde bin, aber in dieser Haltung, dass wir mit unseren Gaben Gott dienen, in der Gemeinde dienen, das ist also eigentlich die normale Haltung des Christen. Wenn wir nämlich sagen, dass Jesus der Herr ist, das haben wir ja gerade gelernt und gesehen, nur ein Herr, es kann nur jemand sagen, Herr Jesus im Heiligen Geist. Wenn wir sagen, Jesus ist der Herr, das heißt doch, dass er Herr ist über unser Leben. Und das heißt doch auch, dass er sagen kann, wo wir ihm dienen können. Und zwar möchte er, dass wir dienen. Wo möchte der Herr, dass wir dienen? Vorrangig in unserer Gemeinde. Der erste Dienstort des Christen ist nach meiner Überzeugung immer die Gemeinde, die Ortsgemeinde. Deswegen braucht auch jeder Christ eine Ortsgemeinde. Da ist sein Ort, wo er dienen kann. Also können wir schon mal hier so eine kleine Anwendung ableiten. Stelle deine vom Geist Gottes gegebene Gaben in den Dienst für den Herrn. Lass sie nicht verkümmern. Lass die Gabe nicht ungenutzt. Setze sie ein. Und Vers 6, es gibt verschiedene Arten von Wirkungen. Energema, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Energie. Ja, also Energie kennen wir gut. Das ist also das Ergebnis der Kraft Gottes, die in den Gläubigen wirkt. Wenn man nämlich seine Gabe in die Gemeinde oder in das Reich Gottes einbringt, dann wird man feststellen, dass daraus etwas entsteht. Dann werden das andere merken. Und zwar werden sie das schätzen. Also diese Wirkung, die du durch deine Gabe, indem du sie betätigst, erzielst, wird von anderen wahrgenommen und wertgeschätzt. Das ist so ähnlich wie, sag mal so, dieser kleine Klingelhammer hier, der freut sich sehr darüber, dass dieser Hebel da ist und dass dieser Hammer in Bewegung gesetzt werden kann. Also der eine freut sich über die Gabe des anderen, weil alle zusammengehören. Also zum Beispiel, wenn jemand die Gabe hat, ein seelsorgerliches Wort zu sagen, das kann nicht jeder, aber wer das kann, dann merken es diejenigen, mit denen dieser Mensch redet, dieser Christ redet, die merken, dass das wohl tut. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, es muss nicht immer spektakulär sein, aber ich denke an eine liebe Schwester in unserer Gemeinde, die mittlerweile schon im Altenheim ist, aber früher, wenn wir dann Gemeindeeinsatz hatten, also irgendwie Baueinsatz in der Gemeinde, und dann kamen wir als junge Männer oder mittlere Männer, mittelalterliche Männer zusammen, wir kamen zusammen und haben dann irgendwelche Baueinsätze gemacht. Und diese Schwester, Caroline, die war immer da, sie hatte keine handwerkliche Aufgabe, aber sie hat in der Küche für uns Kaffee gekocht. Und ihr glaubt gar nicht, wie wohl uns das getan hat. Ja? Das war eine vom Geist Gottes gegebene Gabe. Das war keine natürliche Gabe. Sie hatte die Sichtweise. Und wenn das keiner gesehen hatte, sie hat das gesehen. Sie wusste, Samstag, 9 Uhr, Baueinsatz. Ich bin da, ich mache Kuchen, ich schmiere Brötchen. Und das hat uns allen wohlgetan. Also ihr merkt, dass die Gaben Gottes, die er uns gibt, dass die Wirkungen haben. Die sind nicht einfach, die verpuffen nicht einfach, sondern die werden in der Gemeinde gebraucht und auch gesehen. Jetzt kommt der zweite Abschnitt, Verse 7 bis 10. Jede Gabe hat eine ganz bestimmte Funktion. Vers 7 steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wer ist mit jedem gemeint? Damit ist jedes Glied der Gemeinde in Korinth gemeint und damit auch in unserer Gemeinde, in eurer Gemeinde, wo immer Gläubige zusammenkommen. Das sind also die Wirkungen des Geistes Gottes, die Gaben Gottes. Und jetzt wird also den Christen, den gläubigen Kindern Gottes, werden also Gaben gegeben. Und dann spricht Paulus davon, dass das eine Offenbarung des Geistes ist. Also eine Offenbarung des Geistes bedeutet doch, dass der Heilige Geist durch den Gabenträger und dadurch, dass er die Gabe betätigt, offenbar wird. Also der Heilige Geist wird sozusagen erkennbar, indem Menschen, die er mit diesen Gaben ausgestattet hat, sich einbringen im Dienst in der Gemeinde. Dadurch wird der Heilige Geist offenbar. Dann merkt man das. So ähnlich wie diese Glaubensschwester Caroline, dadurch, dass sie diesen Dienst hatte, wurde das sichtbar in der Gemeinde und dann haben wir das gemerkt. Und dieses Offenbarwerden, das geschieht vielleicht auf zweierlei Weise. Das eine ist, andere Christen in der Gemeinde stellen fest, dass du diese Gabe hast. Und dann fragt man dich vielleicht auch. Könntest du nicht, wir brauchen jemand und die Jugendarbeit ist unterbesetzt, wir brauchen nur einen Jugendleiter oder einen Jugendmitarbeiter, was auch immer es für Gemeindearbeitsfelder sein. Andere stellen das möglicherweise fest, weil die offenbar geworden ist, die Gabe. Kann aber auch genauso gut sein, und es wird auch normalerweise so sein, dass der Gläubige selber an sich diese Gabe feststellt. So, und dann steht da, die Offenbarung des Geistes wird zum Nutzen gegeben. Wem soll sie denn nutzen? Erstmal halten wir fest, dass die Gabe kein Selbstzweck ist. Sie ist nicht dazu da, dass ich mich allein persönlich daran erbaue. Jede Gabe hat auch einen Selbsterbauungswert. Also es ist nicht so, dass der Gabenträger davon sozusagen nichts hat. Aber wenn er das nur für sich selbst verwendet, hat er die Gabe missbraucht. Weil die Gabe soll zum Nutzen sein. Sie soll also in der Gemeinde und im Reich Gottes angewendet werden. Nun erzählt Paulus beispielhaft einige dieser Gaben auf. Fangen wir mal an mit Vers 8. In Vers 8 wird das Wort der Weisheit erwähnt und dann wird das Wort der Erkenntnis erwähnt. Das sind zwei Gaben, die möglicherweise auf verschiedene Gabenträger aufgeteilt sind. Dann wird in Vers 9 die Gabe des Glaubens erwähnt. Damit ist sicherlich nicht der rettende Glaube gemeint, den jeder Christ braucht, um gerettet zu sein. Kein Mensch kann gerettet werden, ohne zu glauben. Aber es gibt auch einen Glauben, wie zum Beispiel Georg Müller hatte. Den hatte nicht jeder. Der war also dann überzeugt, dass Gott in bestimmten Situationen bestimmte Dinge tut und hatte große Erwartungen. Und dieser Glaube war auch eine Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Manche haben eben einen Glauben, der als Gabe genannt werden kann. Gnadengaben der Heilungen. Dann haben wir Vers 10, Wunderwirkungen, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Arten von Sprachen, Auslegung der Sprachen. Also hier nennt Paulus beispielhaft eine Liste von Gaben, die auch in der Gemeinde von Korinth anwesend und vorhanden waren. Und kleine Nebenbemerkung, die Gabe des Zungenredens, des Sprachenredens, die bei den Korinthern äußerst wichtig war, das war die wichtigste von allen, die kommt als letzte. Und wer den Korintherbrief weiterliest, der merkt, dass Paulus große Mühe hat, den Korinthern klarzumachen, liebe Korinther, was ihr als so wichtig ansieht, ist so wichtig nun auch wieder nicht. Also da musste einiges ins richtige Lot gerückt werden. So fangen wir mal an mit der ersten Gabe. Wir schauen uns jetzt ein paar beispielhafte Gaben an und wir nehmen mal an, das wäre jetzt ein Puzzle. Und jede Gabe wäre ein Puzzleteil. Zum Beispiel das Wort der Weisheit ist so ein Puzzleteil. Und dann merkt ihr auch, genauso wie die Elemente, Bauteile der Klingel eine Funktion haben, hat auch im Puzzle jedes Puzzleteil eine Funktion. Möglicherweise gibt es nur ein Puzzleteil, das an dieser Stelle des Bildes hingehört, alle anderen passen nicht. Das Wort der Weisheit. Wenn jemand diese Gabe hat, zur rechten Zeit das rechte Wort zu sagen, dann ist das wirklich Wohltun. Das ist auch eine seelsorgerliche Gabe. Ich selber erinnere mich gerne an Besuche, die ich gemacht habe mit unserem lieben Bruder Michael Zimmermann aus Rostock. Das ist ein Seelsorger mit der seelsorgerlichen Gabe, der kann das wirklich. Und wenn ich mich daran erinnere, dann merke ich, das waren manchmal schwierige Besuche. Und ich habe zugehört. Ich habe fast nichts gesagt. Aber der Bruder, der, mit dem wir da den Besuch gemacht haben, mit dem ich da unterwegs war, der konnte das. Der konnte das so sagen, dass der andere, den wir besucht haben, das angenommen hat. Und auch manchmal schwierige Situationen konnten so gut gesagt werden, ohne dass man biblische Grundlagen verbogen hätte. Aber er konnte das so sagen, dass man sagen musste, das war das Wort der Weisheit, das war das Wort der Seelsorge. Also da denke ich gerne noch dran zurück, es ist unser Bruder Michael Zimmermann sehr krank und auch nicht mehr so oft in der Gemeinde. Ein anderer hat die Gabe der Erkenntnis. Naja, also wenn jemand zum Beispiel biblische Wahrheiten erkennt, in der Bibelstunde werden solche Geschwister gebraucht, die anderen erklären können, was Gottes Wort bedeutet und wie man es anwenden kann auf unsere Zeit. Mit der Erkenntnis ist nicht gemeint die Erkenntnis der Philosophen. Die Philosophen wollen erkennen um des Erkennens willen, um sich geistig zu erbauen. Oh, was haben wir für eine schöne, hohe Erkenntnis. Sondern es geht eher um Erkenntnis, die, sagen wir mal, daran sich orientiert, was Gottes Wort sagt, um es anderen mitzuteilen, weil diese Erkenntnis ist wirklich sinnvoll und Frucht bringt und Nutz bringt für die Gemeinde. Den Glauben hat mir schon kurz angeschnitten, damit ist nicht der rettende Glaube gemeint, weil den braucht jeder Christ, sonst kann man nicht in den Himmel kommen, sondern eher der Glaube, in besonderen Situationen Gott besondere Dinge zuzutrauen. Ich sage mal der Georg-Müller-Glaube, ja? Ich glaube, einige von euch wissen, was ich damit meine. Das war der Waisenvater aus Bristol, der dann große Dinge plante und glaubte. Oder Heinrich Kemmler, der Gründer von Krelingen. Kennt einer von euch Heinrich Kemmler noch? Oder Krelingen? Geistliches Rüstzentrum Krelingen. Heinrich Kemmler war so ein, ich habe ihn noch kennengelernt, der war auch ein Mann des Glaubens. Der hat ein großes Werk aufgemacht, aber er hatte kein Geld. Und Gott hat sich dazu gestellt. Also er hatte den Glauben. Dann haben wir die Heilungen in der Urzeit der Gemeinde. Da gab es noch spektakuläre Heilungen. Ich glaube, dass es heute eher weniger häufig der Fall sein wird. Man kann aber auch durch Worte heilen. Man kann durch Besuche Gutes tun. Wunderwirkungen, Weissagungen. Alle diese Puzzleteile, die sind also, gehören zusammen. Und deswegen können wir daraus lernen, dass wenn wir in der Gemeinde sind und Jesus Christus kennen, dass wir mit unserer Gabe, die wir hoffentlich betätigen in der Gemeinde, die anderen Gaben der Geschwister ergänzen. Keiner hat alle Puzzleteile, ja? Also keiner hat alle Bauteile in seiner Hand, sondern jeder ist nur ein Bauteil. So ist etwa das Bild. Dann noch etwas, ihr merkt, dass ich so wichtige Wörter habe ich jetzt nochmal groß und fett hervorgehoben. Jetzt schauen wir uns nochmal die Verse 8 bis 10 an und achten auf das Wort einem anderen. Weil das fällt auf. Paulus sagt immer einem anderen, auch einem anderen, dann wieder einem anderen, einem anderen. Also diese Gaben, die Gott gibt, diese Zuteilungen sind auf verschiedene Leute verteilt. Niemand soll glauben, dass er alle Gaben hat, sondern Gott gibt die Gaben auf zugeteilt einzelnen Personen, aber keiner hat alles. Manchmal spricht man ja so im Scherz von der eierlegenden Wollmilchsau. Also sozusagen ein Tier, das gibt es natürlich nicht, was ihr hier seht, Das Tier, das kann sowohl Eier legen, es kann Wolle geben, es ist ein Schaf, es ist eine Kuh, gibt Milch und es ist ein Schwein, gibt auch noch Fleisch. Also ein Tier, das alles kann. Ja? Die eierlegende Wolle, die Milchsau, die gibt es, hoppla, die gibt es in Gottes Reich nicht. Die gibt es nicht. Keiner soll meinen, er habe alles. Paulus sagt, ein anderer. Ihr alle und wir alle in der Gemeinde brauchen einander. Wir merken das auch schon in der Ältestenschaft in Rostock, in der Gemeinde. Ich bin einer der drei Ältesten. Und allein schon in der Ältestenschaft merken wir, dass verschiedene Gaben da sind und wir einander brauchen. Also der eine ist mehr der Organisator, der andere ist mehr der Planer und dann wieder mehr seelsorgerliche oder auch lehrmäßige Fragen. Also wir sind unterschiedlich und brauchen tatsächlich einander. Ich kann mich erinnern an einen Gottesdienstbesuch. Wir waren im Urlaub und wir haben eine freie evangelische Gemeinde besucht. Und da war das wirklich so, der Prediger der Gemeinde, ich glaube, der hat an dem Sonntag alles gemacht. Ich meine, das fing an bei der Begrüßung, Gottesdienstleitung, Predigt, Abendmahlausteilung. Ich glaube, Orgel hat er auch noch gespielt. Also Silke sagt heute Morgen noch, wir haben uns darüber unterhalten, sagt er, der hat alles gemacht. Ne? Da fragt man sich, ob da nicht eventuell was schiefgelaufen ist. Also vielleicht denkt ja auch dann die Gemeinde, wir haben den Prediger bezahlt, der soll bitteschön das machen. Ja? Aber das ist die Gefahr, dass man sich zurücklehnt und dass Gabenträger, die Gabe haben, sich in den Sessel zurücklehnen und sagen, wir haben ja den Prediger bezahlt, der macht das jetzt alles. Nein, das ist keine biblische Linie, sondern jeder soll sich mit seiner Gabe einbringen. Vielleicht kann jemand besonders gut Gottesdienstleitung. Jemand anders kann gut Begrüßungsdienst. Heute Morgen, ne, zwei Brüder, Begrüßungsdienst, wunderbare Sache, ne, wenn es da Leute gibt. In Rostock haben wir vor einiger Zeit auch einen Begrüßungsdienst eingeführt. Das ist auch ein Ehepaar, die stehen dann immer an der Tür und begrüßen dann die Gäste, die zu uns kommen. Es sind also verschiedene Gaben und auch keiner hat alle Gaben. Was ist jetzt, wenn eine Gabe fehlt? Stellt euch vor, das Puzzle ist unvollständig, eine Gabe fehlt. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde es merkt. Wenn also ein Gabenträger sagt, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, dann wird das sehr ernst. Wenn jemand krank ist, im Glauben angeschlagen ist, braucht er Hilfe. Wenn sich jemand zurückzieht, weil er sagt, ich habe keine Zeit für die Gemeinde, dann ist es gefährlich, dann ist es ungesund. Dann merken es die anderen. Jetzt ganz zum Schluss noch und ganz kurz, viele Glieder, aber nur ein Leib. Und da sind wir auch gleich fertig. Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der teilt jedem aus, wie er es will. Er bestimmt also, welches Bauteil welche Funktion hat. Bei der Klingel in der Gemeinde tut er es auch. Dann in Vers 12, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. An dieser Stelle wird eines der wichtigen Vergleiche im Neuen Testament für die Gemeinde gebraucht, nämlich die Gemeinde ist ein menschlicher Körper, wird verglichen mit dem menschlichen Körper. Das führt jetzt zu weit, Paulus führt das alles noch ganz genau aus. Er führt dieses Bild aus und macht viele Anwendungen daraus. Wir merken uns nur noch mal, ein Bild für die Gemeinde, ein Vergleich im Neuen Testament ist der menschliche Körper. Und da ist auch schon die Symbolik klar, dass die Teile des Körpers sind alle aufeinander angewiesen. Wie mein Finger, meine Hand, mein Daumen und so weiter, alle sind aufeinander angewiesen. Und dann Vers 12 und damit schließen wir jetzt auch, wie der Leib einer ist. Es gibt nicht zwei Leiber Christi. Es gibt nicht zwei Gemeinden Christi, es gibt nur eine universelle Gemeinde Jesu, in viele Ortsgemeinden aufgeteilt, aber theologisch ist das ein Leib Christi. Und genauso wie es ein Leib gibt und viele Glieder, so ist auch die Gemeinde Christi ein Leib und viele Glieder. Bevor wir Corona hatten, haben wir ja das Abendmahl so gefeiert, wahrscheinlich ihr bei euch auch, dass wir das Brot herumgereicht haben und dann hat man sowas abgebrochen. Müsste man überlegen, ob man sich wieder einführen kann, weil ja die Corona-Zeit doch vorbei ist. Und in diesem Leib, das man dann, von dem man abbricht, bringt man zum Ausdruck, dass es nur einen Leib, nur eine Gemeinde gibt. Und jeder, der davon abbricht, wenn er Christus gehört, ist ein Teil von diesem Leib. Und deswegen können wir Und damit wollen wir auch schließen, mit unserer Gabe in der Gemeinde zur Einheit des Leibes Jesu beitragen, indem wir dafür sorgen, dass es dem Leib gut geht, dass die Gemeinde funktioniert, dass jeder Gabenträger seine Gabe einbringt. Zusammenfassung, die geistlichen Gaben für die Gemeinde. Erstens, verschiedene Gaben, aber nur ein Geber. Stelle deine vom Geist Gottes gegebene Gabe in den Dienst des Herrn. Lass sie nicht verkümmern. Diene damit dem Herrn und deinen Geschwistern. Zweitens, Verse 7 bis 10, jede Gabe hat eine ganz bestimmte Funktion. Und da merken wir, dass wir mit unserer Gabe die Gaben der anderen Glaubensgeschwister ergänzen können. Es gibt keinen Wettbewerb, sondern es gibt nur Ergänzung. Und drittens, viele Glieder, aber nur ein Leib, trage mit deiner Gabe zur Einheit des Leibes Jesu bei. Das sind jetzt in Kürze, ich habe ein bisschen überzogen, entschuldigt bitte, das sind in Kürze ein paar wichtige Dinge, die Paulus den Korinthern gesagt hat. Und die wollten das wissen, wie das ist. Das gilt auch uns und ich wünsche euch und uns auch in Rostock, dass wir so eine Einheit bilden, dass wir als Gemeindeglieder funktionierend sind, ja, Bauteile und Rädchen in diesem wunderbaren Körper der Gemeinde Christi, dass wir seine Diener sind und einander dienen und zum Segen sind. Soweit Gottes Wort. Amen.